ist Lewandowski. Bayern führt.
Haaland. Super Tor. Erling Haaland.
Kreis bilden und dann ab die Fahrt.
Ja, und bald ist es wieder soweit. Am Freitagabend startet zum 59. Mal die Bundesliga-Saison in eine neue Spielzeit und wir liefern euch heute die große Saisonvorschau. Wie spannend wird der Kampf um die Meisterschaft? Wer kämpft um Europa und wer um den Klassenerhalt? Außerdem beantworten wir am Ende auch eure Fragen zum Bundesliga-Saisonstart. All das jetzt in einer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update. Mittwoch, 11. August 2021. Es kribbelt richtig viel los in der Welt des Fußballs. Messi spielt jetzt quasi nebenan. Im DFB-Pokal gab es schon viele Überraschungen. Und die Bundesliga, die startet auch wieder. Und über Letzteres wollen wir heute en Detail sprechen. Ich bin Tobi, das ist euer Bravo Sport Update. Und wir feiern heute eine kleine Premiere, denn erstmals bin ich weder allein, noch sind wir zu zweit. Nein, wir sind sogar zu dritt. Glaubt man es denn? Das Gute ist, ihr kennt beide schon, denn sowohl der Olli als auch der Jonas sind bei mir. Wir kennen euch aus den EM-Updates und heute, Olli, geht es um den Bundesliga-Start.
Genau, erstmal ein herzliches Willkommen auch von mir. Hallo, schön, dass wir uns heute mal in dieser Dreierrunde zusammenfinden. Und ja, die Vorfreude ist natürlich da. Wir haben dieses Jahr schon viel Sport gesehen und jetzt geht die Bundesliga endlich wieder los. Mit neuen Vorzeichen, es ist viel passiert, viele Trainerwechsel, neue Spieler. Und ja, man darf gespannt sein. Ich hoffe, dass die Spannung dieses Jahr dann auch wirklich mal bis zum letzten Spieltag oben wie unten auch anhält.
Jonas, auch du bist wieder mit dabei. Wir haben ja über das EM-Finale gesprochen, da haben wir viel analysiert und uns schon auf die nächsten Monate im Fußball gefreut. Jetzt Freitag Bundesliga-Start. Passiert gerade echt eine ganze Menge, also gute Zeiten für uns, würde ich sagen.
Genau, von mir aus natürlich auch ein herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Hi Tobi, schön, dass wir alle da sind. Ja, große Themen und eine entsprechend große Runde auch. Du hast gesagt, am Freitag geht's los, es gibt viel zu besprechen, also lasst uns nicht zu viel Zeit verlieren.
Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren, mal gucken, wie es Ende der Saison aussieht. Vielleicht haben wir dann schon einen Bravo Sport Doppelpass am Start. Ich weiß, es ist die Minderheit. Ich kenne tatsächlich aber ein, zwei Leute, die sagen, oh, Bundesliga, da muss ich erstmal wieder reinkommen. Olli, du hast jetzt gerade schon gesagt, Vorfreude ist groß. Was ist so für dich jetzt im Voraus einer der spannendsten Faktoren für diese Saison? Wo guckst du am meisten drauf?
Ja, also wenn man sich mal die Top 6 oder die Teams, die letztes Jahr relativ weit oben standen, anschaut, da ist jede Menge passiert. Ein Trainerkarussell, wie wir es selten in Deutschland erlebt haben. Viele Top-Trainer wechseln zu anderen Top-Vereinen. Da wollen wir natürlich auch gucken, funktioniert das alles so? Funktioniert ein Nagelsmann in München? Was macht ein Marco Rose in Dortmund? Ein Adi Hütter in Gladbach? Also da sind so viele neue Faktoren, die da reinspielen. Die Zuschauer sind endlich wieder da. Wir dürfen uns jetzt auf mehr Atmosphäre freuen, auf mehr Stimmung. Das hatten wir jetzt auch schon in den Pokalspielen. Und ja, der Blick geht natürlich in erster Linie mal wieder nach oben. Was macht Dortmund? Greift Leipzig an? Und ja, wie gesagt, funktioniert Nagelsmann bei Bayern? Wird es eine Dominanz oder nicht? Das sind so, denke ich, die großen Sachen, die vor jeder Saison Thema sind. Nichtsdestotrotz auch im Tabellenkeller, da wird es wieder heiß hergehen. Da sind viele Mannschaften in meinen Augen, die da unten mitspielen oder mitschwimmen werden gegen den Abstieg. Und ja, Themen gibt's genug.
Jonas, du als BVB-Experte, wir werden gleich noch detaillierter über Dortmund sprechen. Aber ganz grundsätzlich, freut man sich auf die Saison? Wie sieht's aus?
Man freut sich auf die Saison, man freut sich auch, Olli hat es gerade schon angesprochen, auf die Zuschauerrückkehr. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen umgeschwappt. Letztes Jahr, da haben wir uns alle gedacht, ach Mensch, bevor wir 2.000-3.000 Leute im Stadion haben, können wir sie auch leer lassen und haben uns an die Geisterspiele schon gewöhnt. Ich glaube, dieses Jahr, wenn 20.000, 30.000 oder vielleicht dann sogar in absehbarer Zeit noch ein paar mehr wieder in die Stadien dürfen, die werden eine Stimmung machen wie ein ausverkauftes Haus. Denn ich glaube, die Vorfreude ist wieder richtig geweckt worden.
Wir wollen chronologisch das Ganze durchgehen, von oben nach unten und starten mit dem Thema, was natürlich für die Meisterschaft entscheidend wird. Wie dominant spielen die Bayern unter Nagelsmann? Gibt es den Durchmarsch zu Titel Nummer 10 in Folge oder gibt es einen Titelkampf? Auf dem Transfermarkt, wenn man sich das mal anschaut, die Bayern bisher wie ich finde, schon eher zurückhaltend. Also Upamecano für 42,5 Millionen aus Leipzig geholt, okay. Omar Richards, linker Verteidiger, ablösefrei aus England und Sven Ulreich. Verloren hat man Leute wie Alaba, Boateng, Martinez. Ich meine, okay, Transferphase dauert ja noch bis zum 31. August. Kann also durchaus schon noch was passieren. Olli, die Bayern in jedem Tippspiel jetzt einfach als Meister einloggen. Was sagst du, was spricht dafür, dass sie unter jetzt auch Nagelsmann am Ende der Saison wieder ganz oben stehen?
Naja, also damit macht man es sich natürlich leicht, aber fährt wahrscheinlich auch die sicherste Variante, wenn man Bayern da wieder in der Tipprunde ganz, ganz oben angibt. Das sind wir aus den letzten Jahren gewohnt und das ist eben der Status quo. Es gilt Jahr für Jahr, liegt es erstmal daran, wer fordert Bayern heraus, beziehungsweise wie wird Bayern herausgefordert? In diesem Jahr Dominanz bin ich mal gespannt, weil doch viele Faktoren jetzt neu sind. Also zum einen die Abgänge Alaba, Boateng seien mal dahingestellt. Aber eben mit Julian Nagelsmann, das ein neuer Trainer und in dem Fall ein Trainer, der der viel bewegen will, der Titel sammeln will, das ist jetzt seine Mission, der aber auch ein ganz klares Konzept hat. Der hat sein eigenes System, der wird auf neue Leute setzen, neuer Trainer, neue Spieler, neue Chancen. Also da wird man sicher auch viele Spieler zu Gesicht bekommen, die schon letztes Jahr im Kader waren, aber eben noch nicht so viel Spielpraxis bekommen haben. Und ob das jetzt eine dominante Saison wird, das hängt davon ab, wie schnell Nagelsmann bei Bayern funktioniert und natürlich eben auch, wie das bei Dortmund und Leipzig aussieht. Nichtsdestotrotz sage ich, das wird nicht so die dominante Saison der Bayern, beziehungsweise kann ich es mir so vorstellen, dass es eben mal ein bisschen knapper wird, weil einfach zu viele neue Faktoren in dieser Saison mitspielen.
Es ist natürlich auch immer die Gefahr, einfach wenn du jahrelang Meister wirst, wir haben es bei Bayern jetzt 9 Jahre in Folge erlebt, dass sich natürlich dann irgendwann so ein bisschen der Schlendrian auch einschleicht. Wir haben das bei PSG zum Beispiel letztes Jahr gesehen, die mussten die Meisterschaft Lille überlassen, haben sich sehr, sehr stark auf die Champions League fokussiert. Ich glaube aber, Julian Nagelsmann ist genau der richtige Coach zum richtigen Zeitpunkt, weil der wird die heiß machen, der wird dann richtigen Ansporn finden und reinbringen, um eben diesen 10. Titel in Serie zu holen. Denn das ist ja schon eine besondere Marke und ich glaube, das wird sich schnell auf die Spieler übertragen. Olli hat es gerade gesagt, Alaba zwar weg, Boateng weg, Martinez weg, über letztere beide kann man diskutieren. Alaba ist natürlich ein schwieriger Abgang, dennoch sind eben alle anderen Teamsäulen da geblieben und von daher können die Bayern eigentlich direkt mit 100% reinstarten und müssen sich dann nicht groß neu gewöhnen.
Wenn wir auf die Transfers schauen, Olli, was würdest du sagen, wo muss noch am ehesten jetzt was passieren? Also bis zum 31. August ist jetzt wie gesagt noch Zeit. Perfekt ist der Kader ja noch nicht. Besser machen kann man ja immer was. Wo würdest du am ehesten sagen, dass man ansetzen könnte?
Ja, besser machen, das ist absolut richtig. PSG hatte auch schon eine Top-Mannschaft, hat sich einen Messi geholt, ne? Ist jetzt auch noch mal ein bisschen besser geworden. Also das geht bei allen Top-Clubs und das geht auch bei Bayern. Und ich stelle mir gar nicht so die Frage, wo müssen sie dringend noch was machen, sondern wer wäre denn da überhaupt einer, der da mit reinpasst oder welche Typen passen? Und da liest man ja jetzt in den letzten Tagen den Namen Marcel Sabitzer immer häufiger. Der war für mich mit Abstand der beste Leipziger in der letzten Saison. Der hat dermaßen einen Sprung gemacht. Also eigentlich, seit er bei Leipzig ist, ein überragender oder ein richtig guter Spieler. In der letzten Spielzeit aber für mich nochmal auch präsenzmäßig, körperlich. Der Typ ist ein richtiger Boss auf dem Platz. Der hat einen Hammerschuss. Und Nagelsmann kennt ihn. Und ich könnte mir einen Sabitzer bei Bayern sehr gut vorstellen und finde auch, dass er den Kader in der Breite und einfach qualitativ nochmal richtig aufpimpen würde. Und natürlich ist so ein bisschen auch die Defensive noch die Frage. Da muss man erstmal gucken. Nian Zhu und Upamecano, funktioniert das in der Innenverteidigung? Was ist mit Pavard und Davis? Also die Rechtsverteidigerposition, da soll ja ein Kimmich nicht mehr ausweichen. Die wäre noch offen, wenn Pavard eben diese Position besetzt, beziehungsweise in die Innenverteidigerposition geht, also eher noch in der Defensive, aber ich fände es auch ganz geil, wenn Sabitzer bei Bayern ist, also ich glaube, der funktioniert da und würde den Club, den FC Bayern auf jeden Fall nochmal qualitativ nach vorne bringen.
Ich habe gerade auch nochmal geschaut, also Sabitzer, letzte Saison, Bundesliga, 8 Tore, 4 Assists, das kann man so auf jeden Fall machen, jemand, der den Bayern da definitiv helfen würde, bin ich gespannt, was sich da noch tun wird. Wir haben schon angesprochen, wie spannend der Kampf um die Meisterschaft wird, hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, wer sind die Verfolger und einer ist natürlich immer Borussia Dortmund. Jonas, du bist BVB-Experte, wie schätzt du die Lage ein? Also Daniel Mahlen und Gregor Kobel waren bisher, finde ich, so die zwei prägenden prägendsten Transfers. Bei den Abgängen steht natürlich ganz oben Jadon Sancho. Haaland sieht so aus, als würde er bleiben. Der neue Trainer Marco Rose ist da. Also viele, viele Faktoren. Was kann man vom BVB jetzt erwarten für die nächste Saison?
Man hat ja Ende der letzten Saison gesehen unter Edin Terzic, als sie die 7 Spiele in Serie gewonnen haben, was dieser Kader eigentlich kann. Und du hast es gerade gesagt, Abgänge, Zugänge, so viel hat sich dann generell aber nicht getan. Ein neuer Torwart ist da, okay, das verändert erstmal nicht so viel, das ist gut, wenn er hinten sicher steht. Und dann ist natürlich die Frage, was kann Daniel Malen leisten? Es ist kein 1:1 Sancho-Ersatz, auch nicht von der Position her. Dennoch denke ich, Borussia Dortmund hat nicht viel an Qualität verloren, wenn man den Gesamtkader anschaut. Ein Erling Haaland reicht gegen manche Teams. Das hat man auch im Pokal gegen Wien Wiesbaden gesehen, auch wenn das mit Verlaub natürlich nochmal ein anderer Kaliber ist. Reicht einfach, um da 2-3 Türchen zu schießen und reicht vielleicht dann auch, um gegen Teams, die unten im Keller stehen, zu gewinnen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist die ganze Mannschaft bei Borussia Dortmund gefragt. Die beiden jungen PSG-Zugänge Koulibaly und Kamara, das sind wahrscheinlich eher Leute für die Zukunft, die Dortmund aufbauen wird, die Dortmund vielleicht dann in einigen Jahr noch wieder teuer verkaufen wird, denn klar hat man da auch immer diesen Gedanken im Hinterkopf. Ich glaube, es hat sich nicht so viel verändert. Ich glaube, Dortmund hat eine große Klasse. Es wird viel darauf ankommen, wie kann Marco Rose sie formen. Wenn du mich jetzt nach einer Schwachstelle fragst, aber Schwachstelle ist jetzt auch hoch angehangen, das Wort, dann ist es vielleicht hinten rechts. Thomas Meunier hat da letzte Saison nicht wirklich überzeugt. Sein Backup ist Felix Passlack. Und ich rede jetzt wirklich von Schwachstellen auf sehr hohem Niveau. Wenn es wirklich im Kampf um die Meisterschaft geht, dann ist das die Position, wo ich mir ein bisschen Gedanken mache, ob das gegen Teams wie Bayern München eben auch gut funktioniert. Aber ansonsten, glaube ich, wird da viel auf die Einstellung ankommen beim BVB und vor allem auch auf den Saisonstart. Denn wenn du von Anfang an hinterherläufst hinter einem Team wie Bayern oder auch Leipzig, dann ist das nie gut, die noch einzuholen. Gewinnst du aber die ersten 3, 4, 5 Spiele, dann kann man da schon ein ordentliches Zeichen in Richtung Konkurrenz setzen.
Anderes Team, was im Fokus steht, RB Leipzig. Olli, Marcel Sabitzer, der spielt jetzt noch da. Und wen Leipzig auch geholt hat, André Silva. Und zwar für relativ billige 23 Millionen waren es, glaube ich. Also einen der Top-Stürmer der Liga. Wie wollen die es angehen? Und was traust du denen zu? Waren ja letztes Jahr dann schon über weite Strecken Bayern-Verfolger Nummer 1, haben es dann aber letztendlich auch dadurch verspielt, dass sie gegen die Bayern selber verloren haben. Was traust du ihnen dieses Jahr zu?
Ja, also Leipzig ist für mich in den Top 3 der Bundesliga jetzt gesetzt. Also die sind noch nicht auf Platz 2, da sehe ich immer noch Dortmund, aber Leipzig wird, wenn da sich nicht groß was verändert, Jahr für Jahr weiter da oben mitspielen. Und wir wollen natürlich auch dann irgendwann mal den Angriff auf die Meisterschaft starten. In diesem Jahr, du hast es angesprochen, mit Silva natürlich ein Top-Stürmer verpflichtet, der letzte Saison richtig gut geknipst hat. Der muss natürlich auch erstmal in Leipzig Fuß fassen. Was man aber nicht vergessen darf, Upamecano und Ibrahima Konaté sind zwei wertvolle Abgänge. Und Julian Nagelsmann ist in dem Fall eben auch ein für mich der schwerwiegendste Abgang, womit Leipzig erstmal klarkommen muss, weil der hat die wirklich taktisch dermaßen gut eingestellt. Da wusste jeder, was zu tun war. Da muss man jetzt, da muss Leipzig sehen, dass sie den Nagelsmann irgendwie ersetzt bekommen, der natürlich jetzt beim Konkurrenten in München spielt. Aber nichtsdestotrotz, Leipzig hat einen Top-Kader, wenn sie die Defensive, die immer das Aushängeschild war, zumindest in der letzten Saison das große Aushängeschild war, wenn sie die wieder stabilisiert bekommen, dann sind sie top besetzt. Und ja, so ein Sabitzer-Abgang, der kann da natürlich auch nochmal Sachen ausmachen. Also ein Sabitzer haben oder nicht haben, ist ein qualitativ großer Unterschied. Wenn sie den gehalten bekommen, dann spielt Leipzig wieder ganz oben mit und kann es sowohl Dortmund als auch Bayern schwer machen.
Neuer Trainer bei Leipzig, Jesse Marsch, zweimal österreichischer Meister geworden, zweimal österreichischer Pokalsieger geworden, kommt quasi aus der RB-Familie und ist jetzt dann von Salzburg nach Leipzig gekommen. Wir können da wirklich uns drauf einstellen, dass der Saisonstart, glaube ich, viel Aussagekraft liefern wird. Wo stehen die Mannschaften? Denn ich glaube auch, genau wie Jonas das gesagt hat, dass eben die ersten Spiele da sehr viel Aufschluss geben werden. Wie starten die Teams in die Saison? Wer weitere Analysen dazu hören will, wie BVB und wie Leipzig gerade auch dastehen, im letzten Bravo Sport Update haben wir genau darüber gesprochen. Also, wenn ihr nochmal mehr erfahren wollt, hört da mal rein. Sie sind auf jeden Fall im Kampf um die Champions League Plätze gesetzt und dieser Kampf um die Champions League Plätze ist das, was uns jetzt als nächstes beschäftigen soll. Da hat ja der VfL Wolfsburg letzte Saison überrascht. Jetzt im Pokal sind die aber Ja, übel gestolpert. Also nicht nur, dass sie nach einem Wechselfehler gegen Preußen Münster eventuell in ein Wiederholungsspiel oder sogar direkt ausscheiden müssen, sondern auf dem Platz, muss man sagen, war das auch eher viel Krampf. Olli, ist das jetzt zu Beginn der Saison normal? Darf man das jetzt nicht überinterpretieren? Oder müsste man sagen, naja, der Kader ist aber schon größtenteils zusammengeblieben. Da hätte man schon denken können, dass es besser läuft zu Beginn.
Ja, also ich bin kein Freund davon, die Vorbereitungsspiele immer zu hoch zu hängen. Natürlich, das Pokalspiel war jetzt kein Vorbereitungsspiel, das war das erste Pflichtspiel, aber auch da musst du erstmal reinkommen. Also wie viele Bundesligisten sind in dieser ersten Runde in die Verlängerung gegangen, weil sie einfach total schwer reingekommen sind. Es ist ein langes Spieljahr, es war eine EM, viele waren erst oder sind erst seit 2 Wochen wieder zurück im Training, dass da die Automatismen noch nicht greifen und dass man sich dann auch gerade gegen einen Underdog, der in der Regel schon 3-4 Wochen im Spielfluss ist, im Ligabetrieb ist und der natürlich bis unter die Nagelspitzen motiviert ist, dass dies einem Bundesligisten dann schwer machen, ist irgendwo verständlich. Nichtsdestotrotz Wolfsburg sicherlich nicht optimal mit Van Bommel gestartet. Und ja, ich glaube nicht, dass sie den Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen können. Also für mich ist Wolfsburg, obwohl der Kader gut ist, obwohl sie auch mit Borneau nochmal einen guten Innenverteidiger geholt haben und einen Matcher geholt haben, der Kader ist gut, der gibt auch einiges her, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass dieses Konstrukt Wolfsburg vom Bommel nicht so gut gehen würde. Ich weiß, ich kann es nicht so richtig begründen, aber irgendwas sagt in mir, dass ich sehe da Stolpersteine in Wolfsburg.
Gerade in der ersten Pokalrunde, man könnte das jetzt auch andersrum drehen, könnte sagen, als es dann drauf ankam in der Verlängerung, da waren die Wolfsburger dann doch da, haben es dann doch noch 3-1 gewonnen. Ich glaube, wie Olli auch sagt, das darf man nicht zu hoch hängen. In 3-4 Wochen redet da keiner mehr und Entschuldigung für diese langweilige Fußballfloskel, aber im Pokal, gerade in der ersten Runde, zählt dann wirklich nur der Sieg, vor allem für einen Bundesligisten auswärts bei einem unterklassigen Team. Das haben sie noch geschafft, allerdings was so diese Van Bommel Ära angeht, die da beginnen soll in Wolfsburg, sehe ich das ähnlich wie Olli und bin da auch noch skeptisch, was aber einfach daran liegt, dass Van Bommel natürlich jetzt noch nicht die größte Trainererfahrung vorweisen kann. Da bin ich mal gespannt, wie das in der Bundesliga klappt bei einem Team, was eigentlich gerne um die CL-Plätze wieder mitspielen möchte.
Wen siehst du da noch im Kampf um die CL-Plätze mit vorn? Also Eintracht Frankfurt hat es ja letzte Saison kurz vor der Ziellinie verstolpert. Gladbach hat enttäuscht letztes Jahr. Leverkusen irgendwie auch ein Name, den man da immer auf dem Zettel haben muss. Wie würdest du da gerade die Situation einschätzen Mitte August?
Das sind genau die 3 Teams, wobei Frankfurt würde ich vielleicht noch ein bisschen abstufen, hat gar nichts damit zu tun, dass sie jetzt gegen Waldhof Mannheim in der ersten Pokalrunde ausgeschieden sind. Ja, aber auch das lustige Trainerkarussell, man vergisst mittlerweile schon fast auch, Mensch, wer ist denn da jetzt hingegangen, wo ist denn jetzt Adi Hütter, wo ist Olli Glasner, das ist ja quasi so ein Dreieck, was da ein bisschen rumgewechselt hat. Bei Gladbach, auch wenn du genau richtig analysiert hast und gesagt hast, sie haben es dann letztes Jahr ja gegen Ende ein bisschen vergeigt, ich finde es beeindruckend, wie die einfach Jahr für Jahr ihr Team trotzdem zusammenhalten, auch wenn die jetzt keinen Champions League Platz anbieten können. Und ich glaube tatsächlich Leverkusen ist der Verfolger von Bayer und Leipzig dieses Jahr. Und ja, das ist so ein Gefühl. Ich glaube, Leverkusen hatte eine gute Vorbereitung. Leverkusen hat ein gutes Team. Und vor allem hat Leverkusen auch in den letzten 1-2 Jahren unter den Möglichkeiten gespielt. Also da geht mehr und ich bin guter Dinge, dass sie das abrufen können.
Olli, wie siehst du es?
Ja, also Leverkusen ist für mich, also die waren ja sehr, sehr lange, waren die ja mal einer der Top-Mannschaften in Deutschland mit einer safen Champions League-Teilnahme. Da sind sie jetzt so ein bisschen ja zu so einem Überraschungspaket geworden, eine Wundertüte. Jahr für Jahr hat man natürlich die Ambition, mindestens in die Euroleague zu kommen, wenn nicht sogar in die Champions League. Manchmal klappt's nicht. In diesem Jahr der Kader ist in Ordnung. Bailey, der wohl größte Verlust, wenn auch gleich Bailey in den letzten Monaten nicht immer gut funktioniert hat in Leverkusen. Ja, ich traue denen auch. Ich sage das auch ähnlich wie Jonas, dass sie sich um die Europa League Plätze kloppen werden und mit Glück springt dann sogar noch der 4. Champions League Platz aus. Die anderen 3 Tickets verteile ich da an Bayern, Dortmund und Leipzig. Und wie gesagt, mit Glück, mit Konstanz und mit einem langen Atem schafft es Leverkusen eventuell dann auch Platz 4 irgendwie einzunehmen. Und ansonsten, Frankfurt wird mit der Champions League nichts zu tun haben. Gladbach ist für mich eine Mannschaft, die auch um Europa mitspielt. Da kommt es dann auf Kleinigkeiten an, ob es dann am Ende das ganz große Konzert wird oder doch nur die Euroleague oder sogar die Conference League, die haben wir ja auch noch. Ja, aber das sind drei Teams, die da oben mitspielen werden und ja, wir lassen uns überraschen, was die Saison diesbezüglich bringen wird.
Ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass da vielleicht noch jemand anderes oben mit reinspringen kann, so wie wir das in den letzten Jahren häufig erlebt haben. Ne? Also klar, Hertha ist da natürlich mit der finanzstarken Mannschaft immer ein Kandidat, aber ich traue es auch Teams zu, die einfach einen ganz starken Mannschaftszusammenhalt haben. VfB Stuttgart, eventuell SC Freiburg, reden wir jetzt nicht unbedingt von Champions League, aber da es gerade um internationale Plätze geht, auch das sind für mich Kandidatenteams und aus Sicht eines neutralen Fans wünscht man sich ja eigentlich genau solche Überraschungen immer ein bisschen.
Bin ich gespannt, inwiefern diese Vorhersage bzw. diese Einschätzung noch zutreffen könnte. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir am Ende der Saison mindestens ein Team international spielen haben, ähnlich wie jetzt Union Berlin, wo wir sagen, hätten wir nicht auf dem Zettel gehabt. Zu Eintracht Frankfurt vielleicht noch, Jonas, die kurze Nachfrage, weil da will ich auch nochmal nachhaken. Die haben ja an sich auch einen Fehlstart hingelegt, jetzt gegen Waldhof Mannheim verdient im Pokal verloren. Dazu kommt jetzt dieser Silva-Abgang, ist die Frage, wie kriegt man den kompensiert? Neuer Trainer Oliver Glasner. Und ganz oft hieß es ja immer dann, ja, Glasner macht das wie Hütter. Den Einstieg hat er tatsächlich 1-1 wie Hütter geschafft, denn Hütter verlor damals auch in seinem ersten Pokalspiel. 1-2 damals beim SSV Ulm. Würdest du sagen, Frankfurt muss diese Saison tiefer stapeln und das ist dann aber der Weg trotzdem, den man eben gehen muss, dass man jetzt eben nochmal ein bisschen abwarten muss, bis sich das eingefädelt hat und nächstes Jahr starten sie dann richtig durch oder wie würdest du die Situation da einschätzen?
Ich würde gar nicht unbedingt sagen, sie müssen tiefer stapeln, vielleicht haben sie in den letzten Jahren zu, ich will nicht sagen hoch gestapelt, aber vielleicht waren sie teilweise über ihren Möglichkeiten, weil sie eben immer Spieler hatten, die sie dahin gebracht haben, André Silva oder davor, wenn ich an Jovic denke, die waren in ihrer Hochzeit in der Lage, einfach Spiele zu gewinnen für Eintracht Frankfurt. Und das sieht man aktuell nicht. Man hat es gegen Waldhof Mannheim gesehen, wo man kein Tor erzielt hat, dass der Silva-Abgang auf jeden Fall noch sehr schwer wiegt. Dann das mit dem Trainerkarussell haben wir sowieso eben schon angesprochen. Da muss man abwarten, wie ein Olli Glasner, der wirklich in Wolfsburg hervorragend funktioniert hat. Und man sich fragt, wie kann der bei einem anderen Bundesliga-Team überhaupt funktionieren? Das muss er also noch unter Beweis stellen. Und ich glaube, gut, diesen Hütter-Vergleich, den du gezogen hast, ja, auch wenn er passend ist, Olli Glasner hätte den sich natürlich anders gewünscht und wäre lieber anders gestartet als sein Vorgänger da. Und ja, Eintracht Frankfurt für mich wirklich eine der Wundertüten der Saison, kann in Richtung Europa-League-Plätze gehen, kann aber auch in Richtung zweistelliger Tabellenplatz gehen und wird sicherlich sehr, sehr spannend abzuwarten und auch abzuwarten, was da vielleicht noch passiert in der Transferphase.
Der Olli hat jetzt gerade schon die Conference League angesprochen. Also Europa League Plätze wollen wir auch noch mal kurz drüber sprechen bei der Conference League. Darum wird ja auch gekämpft. Meine ganz doofe Frage. Wen juckt eigentlich diese Conference League? Also es gab jetzt schon zwei Qualifikationsrunden und ich habe mir den Spaß gemacht, 5 Matches mal zu nehmen aus diesen beiden Qualifikationsrunden, wer da gespielt hat. Wir hatten dort unter anderem die hochklassigen Partien vom FC Dynamo Tiflis gegen Maccabi Haifa. Könnte man sagen, Maccabi Haifa war da nicht mal, ja, vielleicht hat man das irgendwie noch auf dem Zettel. Aber es geht weiter. Zum Beispiel mit dem SS Folgore Falciano. Das ist ein Verein aus San Marino, der gespielt hat gegen Jubernas Paola. Außerdem haben wir den FK Kukariki, serbischer Club, gegen Sumkajit PFK. Oder Skupi gegen Santa Clara. Karabakh gegen Ashdod. Also das sind die Partien, auf denen, oder das ist das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Also es kommen später in den Runden auch noch Namen, dann die gesetzt sind wie AS Rom, Rapid Wien. Aber jetzt so diese Quali-Runden, da sieht man schon, wir bewegen uns hier im tabellarischen Mittelfeld von Clubs aus San Marino, Aserbaidschan, Serbien und Co. Das meine ich mit dem größten Respekt und so positiv wie möglich. Aber Freunde, jetzt mal ganz im Ernst, Olli. Wir haben jetzt nicht das Problem, dass es zu wenig Fußball gibt und wer braucht denn jetzt diese Spiele?
Ja, ich muss versuchen, dass ich es jetzt nicht komplett zerpflücke. Also wir haben die Champions League. Da spielen die besten Mannschaften Europas. Die guckt sich jeder gerne an. Da ist es auch egal, ob jetzt deine Mannschaft dabei ist oder ob deine Mannschaft eben nicht dabei ist. Das sind geile Spiele, da ist Top-Fußball, das ist das höchste Niveau. Und die Euroleague ist eine Stufe drunter, aber auch die guckt man sich noch an. Und da muss ich sagen, da sind auch sehr viele Spiele dabei, wo ich sage, oh, mit den Mannschaften habe ich aber auch so gar keinen Vertrag. Gibst du dir trotzdem noch. Aber jetzt kommt diese Conference League. Und bei allem Respekt, dieser Wettbewerb, der ist nur, und ich glaube nicht mal für die Fans, deren Teams da dran teilnehmen, ist das Highlight des Jahres. Also natürlich, der Freiburger, der freut sich dann natürlich, wenn seine Mannschaft auch nochmal international spielt. Aber am Ende ist das wirklich nur ein Wettbewerb für die Fans der Teams, die daran teilnehmen. Da kommt keiner, der sagt, boah, ich möchte attraktiven Fußball gucken, ich pump mir heute mal die Conference League rein. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Ich möchte es nicht komplett zerfetzen, aber am Ende ist es einfach, es ist wieder ein Wettbewerb, der nochmal ein bisschen mehr Kohle in den Umlauf bringt, ein bisschen mehr Kohle verteilt, Kommerz pur und ja. Ich brauche diesen Wettbewerb nicht mehr, dennoch alle, die daran teilnehmen und auch die Zuschauer, die daran Spaß haben, leben und leben lassen, denen sei es gegönnt. Ich muss sagen, ich wüsste nicht mal, wie ich reagiere, wenn der erste FC Köln da jetzt aufschlagen würde. Genau. Jonas, was sagst du dazu?
Da hast du dich aber eben auch schön an Partien der ersten Quali-Runde bedient, Tobi, oder? Also hoffe ich jetzt einfach mal, weil ich glaube, damit hast du
das unsere... Das war erste und zweite Quali-Runde tatsächlich, ja.
Damit hast du unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt nicht unbedingt heiß gemacht. Man muss natürlich dazu sagen, auch in der Europa-League-Quali gibt es solche Spiele in der ersten Quali-Runde noch. Und du hast ja schon angedeutet, am Ende können noch Teams oder sind denn Teams wie AS Rom dabei. Die Frage, die ich mir stelle, ich weiß nicht, ob das einer von euch weiß, läuft das irgendwo? Kann man das verfolgen, wenn ich jetzt Union Berlin-Supporter bin? Free TV, zumindest Pay TV, diese Conference, hat die irgendeine Bühne?
Ich kann dir jetzt keine Garantie geben. Weiß nicht, ob sich Sat.1 da irgendwas gesichert hat. Ich möchte aber jetzt auch keine Gerüchte streuen. Ich weiß es nicht.
Ja, okay.
Ich kann gerade mal gucken, was ich hier. Wer überträgt die Conference League in Deutschland live im TV? RTL hat sich für 3 Jahre sowohl die Free TV als auch die Pay TV Rechte an der Europa Conference League gesichert. Die Spiele werden bei RTL, bei Nitro und dem Videoportal TV Now gezeigt, Jonas.
Da bin ich auf die Quoten gespannt. Vor allem, wenn es dann ein Spiel ohne deutsche Beteiligung ist, was gezeigt wird.
Ja, also Union darf sich die Ehre geben. Also man kann, also gern auch eure Kommentare von euch da draußen. Wie steht ihr dazu? Ich finde, es ist so ein bisschen. Ganz ehrlich, es entwertet für mich so ein bisschen dieses, ja, wir spielen nächstes Jahr international, entwertet diesen Satz für mich ja, so ein absolut. Bisschen, denn das ist irgendwie, ja, wenn jeder international spielt, bringt es irgendwie nichts. Und wenn man mal durchrechnet tatsächlich, wenn man sich mal den Spaß macht, wie viel Geld bleibt denn wirklich hängen? Und da müsst ihr mit einbeziehen, wenn jetzt dann irgendwie Union Berlin, sagen wir mal, gegen Aschdott spielt und irgendwo einmal um den Globus fast fliegen muss, das sind ja auch Reisekosten. Und wenn man in diesem Wettbewerb, selbst wenn man weit kommt, bleiben, ja, sagen wir mal, Viertelfinale, Halbfinale, hast du jetzt nicht mehr als vielleicht 10 Millionen an Einnahmen insgesamt. Und da muss man auch mal überlegen, ist das wirklich so geil für die Clubs? Das ist auch nochmal eine zusätzliche Belastung. Also Union Berlin spielt dann jetzt quasi, wenn sie auch im DFB-Pokal dann ordentlich weitermachen, haben sie 3 Wettbewerbe. Insofern, ja, muss man überlegen, inwiefern das sinnvoll ist oder nicht. Wir wollen aber zurück zur Bundesliga. Europa League, Conference League, wen habt ihr da auf dem Zettel? Jonas, du hast den Stadtrivalen Hertha BSC schon angesprochen von Union. Die müssen doch eigentlich jetzt auch mal, also ein einstelliger Tabellenplatz bei dem, was da mittlerweile dahinter steht, jetzt noch mit Freddy Bobic, jemanden, der da die Geschicke leitet, Finanzkraft ist da, da muss doch das Ziel mittlerweile mal mindestens ein einstelliger Tabellenplatz, eigentlich auch eine Runde durch Europa sein.
Ja, wobei, wenn das am Ende der Conference League Platz wird, dann weiß ich nicht, ob die nicht doch absichtlich noch extra verzichten. Nein, du hast gesagt, die Finanzwucht ist da und auch der Kader. Ich meine, wenn man sich diesen Kader anguckt, ist doch saftig, diese Namen, natürlich auch die Hertha dann zurück in die Bundesliga geholt hat. Ich glaube, bei Leuten wie Kevin Prince Boateng bleibt abzuwarten, was können die jetzt leisten. Aber natürlich, gerade bei ihm ist natürlich dieser Hintergrund, dass er aus Berlin kommt und da nochmal was geben will. Hertha hat auf jeden Fall einen guten Kader, hat gutes Potenzial, aber hat im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass nicht alles zusammenpasste. Und ja, aus Sicht des traditionsbewussten Fußballfans ist es ja auch immer so, dass man so ein bisschen ja auch irgendwie darauf hofft, jetzt ich hoffe, das nimmt mir keiner böse, dass eben Teams wie PSG oder dann auch so ein bisschen Hertha, dass da nicht alles zusammenläuft, immer wenn man diesen finanziellen Aspekt im Hinterkopf behält. Und ja, da gibt es dann einige Teams, die... ja, sich im letzten Jahr besser gemacht haben mit weniger finanziellen Mitteln und ich bin sehr gespannt darauf und glaube auch, dass das auch in dieser Saison wieder der Fall sein könnte.
1-2 zum Beispiel Union. Olli, glaubst du, die können nochmal überraschen oder glaubst du, die könnten an so einer Mehrfachbelastung gerade zu Beginn der Saison erstmal zu knabbern haben?
Ja, also ganz allgemein ziehe ich Union da so ein bisschen in die Kategorie Fluch der guten Tat, wenn man sich mal anschaut, wie es anderen Vereinen ergangen ist. Also Union, frisch in die Bundesliga, eine Top-Saison gespielt, so und dann landen die dann am Ende vorne in den Europa-League-Plätzen und das hat schon so manchem Verein wirklich das Genick gebrochen. Also ich erinnere mich dann an Mainz, Freiburg, Köln. Die haben eine überragende Saison gespielt, sich mehr oder weniger mit dem internationalen Geschäft belohnt. Und im Jahr darauf haben sie dafür Tribut zollen müssen und waren dann tief im Abstiegskampf drin. Teilweise haben sie es geschafft, sich da wieder rauszuwringen. Teilweise ging es runter. Ohne dass ich es Union wünsche, aber das wird keine leichte Saison, so wie es letztes Jahr war. Da ist jetzt also, wie gesagt, wenn sie längere Zeit bis zum Winter in 3 Wettbewerben vertreten sind, das kostet wirklich viel Kraft. Und da muss man gucken, bleiben alle gesund? Wie sieht es mit Verletzten aus? Muss man da im Winter nochmal nachrüsten? Das wird eine ganz, ganz andere Saison für Union Berlin mit neuen Herausforderungen. Ich wünsche ihnen, dass sie es schaffen. Generell Anwärter auf so einen Conference League Platz sind für mich auch VfB Stuttgart, die da auch letztes Jahr hinten raus richtig guten Fußball gespielt haben. Freiburg, für mich das Phänomen der Liga. Seit Jahren machen die eine so tolle Arbeit, vor allen Dingen mit Christian Streich, die auch gerne mal wieder da oben reinrutschen können. Also da gibt es viele Teams, die da im Mittelfeld rumschwimmen, denen ich da eine Chance einrechne.
Freiburg und Stuttgart, Jonas, ne, letztes Jahr, beide eigentlich gut, also Freiburg solider 10. Platz, Stuttgart über sich hinausgewachsen, kann man schon sagen, als Aufsteiger Platz 9. Was erwartest du für die beiden?
Ähnlich gut wie letzte Saison. Olli hat es gerade gesagt, also Freiburg eigentlich das Phänomen der Bundesliga seit Jahren und mittlerweile haben sie es auch schon geschafft, sich zu mausern von einem Abstiegskandidaten zu einem Team, was man eher im Mittelfeld der Tabelle erwartet. Jetzt reden wir sogar über mögliche Conference League, über einstellige Tabellenplätze. Ich meine, mehr Anerkennung kann man ja solchen Teams eigentlich gar nicht geben. Und auch VfB Stuttgart, ähnliche Situation. Die haben es eigentlich innerhalb eines Jahres Bundesliga geschafft, dass man sie jetzt nicht mehr zu den Abstiegskandidaten zählt und sehe ich auch beide nicht unten drin.
Wir sind jetzt im Mittelfeld der Liga, da müssen wir jetzt einfach mal ein paar Vereine noch abgrasen. Olli, du als FC-Fan, Mittelfeldmannschaft, trifft das zu oder ist es schon zu viel oder
wie würdest du? Ich würde so gerne ja sagen. Natürlich trifft das zu. Der FC Kampf um Europa. Nein, natürlich nicht. Mit Baumgart jetzt einen Typ geholt, den ich als einfach als ja als Typen richtig cool finde. Ein richtig toller Trainer, der das sagt, was er sagen möchte, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich hoffe, dass der jetzt nicht alles abnickt und zu allem Ja und Amen sagt und auch alles schön redet. Nein, der FC, der spielt schon wieder gegen die Klasse und das ist das primäre Ziel. Klassenerhalt, Ruhe reinbringen in den gesamten Verein, in die Stadt. Und wenn es dann am Ende Platz 13 oder 12 ist, umso geiler. Aber das erste Ziel ist ein Klassenerhalt. Keine Lust auf das, was letztes Jahr passiert ist. Ich denke, da rede ich für jeden FC-Fan. Eine Relegation gegen Kiel, grausam. Es war generell eine grausame Saison. Und ich wünsche mir, dass der FC in der nächsten Saison im soliden Mittelfeld Platz 14 oder 15 landet. Und ich bin happy damit.
Glaube ich ganz fest dran. Mach ich mal keine Sorgen beim FC, dass sie absteigen. Ich weiß, ich habe letztes Jahr auch schon gesagt, wurde dann recht eng, aber im Endeffekt habe ich auch da recht behalten.
Ja, knapp recht gehabt, dass es halt immer noch recht gab, kann man so auslegen. Es gibt jetzt noch so ein paar graue Mäuse, Jonas. Augsburg, Hoffenheim, mit allem Respekt auch vor den Fans der Teams, das sind für mich immer so Mannschaften, die sind halt irgendwie auch immer mit dabei und die spielen auch mal mehr attraktiv, mal weniger. Was passiert jetzt mit solchen Teams diese Saison, jetzt gerade eben mit Augsburg, Hoffenheim? Glaubst du, da bricht jemand nach oben aus? Glaubst du, da bricht jemand massiv nach unten ein? Wo siehst du die beiden?
Massiv nach unten einbrechen würde ich nicht sagen, vor allem nicht bei der TSG Hoffenheim. Wir müssen mal ein bisschen zurückdenken, ein paar Jahre. Die waren eigentlich auf dem Weg nach oben. Die waren auf dem Weg dahin natürlich auch aufgrund finanzieller Unterstützung, die sie ja jetzt nicht mehr so haben, weil sie jetzt auf eigenen Beinen stehen sollen. Dennoch ist da Finanzstärke natürlich ein bisschen vorhanden. Und Hoffenheim war auf dem Weg eigentlich dazu, ein Kandidat zu werden für Champions League, für Europa League. Letzte Saison lief es dann nicht so gut. Ich kann mir jetzt aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass es dagegen einen Abstieg geht. Und beim FC Augsburg schon eher, haben im Kader zwar nicht so viel große Veränderungen gehabt, aber hatten es dennoch auch immer schwer in den letzten Jahren. Und das Wort graue Maus, was du gerade gesagt hast, die Bezeichnung könnte treffender ja kaum sein. Das ist so ein Team, das hat sich irgendwie immer durchgemogelt in den letzten Saisons. Und so könnte es auch dieses Jahr wieder laufen, könnte aber genauso gut auch mit dem Relegationsplatz oder vielleicht sogar noch tiefer enden. Da möchte ich mich nicht festlegen, aber festlegen würde ich mich, dass Augsburg auf jeden Fall jetzt kein Team für mich ist, was da oben um die Conference oder um Europa League Plätze mitkämpft.
Arminia Bielefeld und Mainz stehen hier als nächstes auf meinem Zettel. Ja, graue Mäuse, die beiden waren letzte Saison rote Mäuse, weil sie in der roten Zone waren, kann man sagen. Weil die haben auch lang unten drin gehangen. Mainz mit einem Weltklasse-Schlusssport, finde ich, muss man sagen. Also die haben dann einfach sich in der Rückrunde letztes Jahr auch mit Busfenstern gesagt, so, Freunde, kein Bock auf Abstieg, raus da. Haben es dann auch gemacht. Bielefeld hat es dann auch am letzten Spieltag mit dem Sieg gegen Stuttgart, was weiß ich, haben sie es dann auch klar gemacht. Wie viel haben die, Olli, dieses Jahr mit dem Abstieg zu tun?
Also die Mainzer, glaube ich, werden nicht mehr viel damit zu tun haben. Die hatten eine richtig schlechte Hinrunde, aber ja eben dann auch eine überragende Rückrunde, eine Serie gestartet, Selbstvertrauen getankt. Und ich glaube, die werden ganz anders in die Saison reingehen. Bielefeld, die hatten letztes Jahr, die hatten eigentlich überhaupt nichts zu verlieren. Die waren in dieser Liga und sie wollten das Ganze genießen und gucken, was geht, alles mitnehmen, was irgendwie möglich ist. Dass die am Ende die Klasse halten, ohne Relegation, hätten, glaube ich, die wenigsten gedacht. Daran wird sich aber auch nicht allzu viel ändern. Mit Fürth und Bochum kommen jetzt in meinen Augen zwei Teams hoch, die ebenfalls einfach um den Klassenerhalt spielen werden. Deswegen wird das Kandidatenfeld für die letzten drei Plätze größer sein. Bielefeld, für mich eine Mannschaft, ja, die wieder so um den Relegationsplatz 15. Spielen wird. Aber ja, die Mainzer, glaube ich, die werden den Sprung ins Mittelfeld schaffen und ja, sich da wieder stabilisieren und langfristig Tendenz eher einstelliger Tabellenplatz über die nächsten Jahre gesehen, als dass es da wieder runtergeht.
Das Auftaktprogramm von Mainz, erstes Spiel gegen Leipzig und danach eben gegen Bochum und gegen Fürth, und da sind wir eben dann schon bei den Aufsteigern. Da ist natürlich immer die Sache, es sind Underdogs. Wie große Underdogs oder wie krasse Außenseiter sind das denn jetzt letzten Endes? Jonas, Kreuter Fürth ist irgendwie, wenn man das so liest und sich denkt, krass, die spielen in der ersten Bundesliga, dann siehst du noch dieses, ja, kleine schicke Stadion dazu und so weiter. Dafür sind jetzt krasse Mannschaften irgendwie wie Hamburg, Bremen, Schalke, die sind in der zweiten Liga. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Fußballfans geben wird, die sagen, ja, Fürth gehört nicht in die erste Liga, die sollen runter. Man muss aber festhalten, rein sportlich haben sie sich nun mal dafür qualifiziert, genauso wie der VfL Bochum. Wie viel traust du denen zu? Werden die nur beobachten? Werden die wirklich eingreifen oder was machen die?
Ja, ich glaube, die 11 Spieler, die stehen am Spielfeldrand und gucken einfach nur zu. Nein, aber ich bin da tatsächlich schon so ein bisschen, wie, glaube ich, das auch viele andere denken, dass ich sage, Fürth ist für mich Abstiegskandidat Nummer 1. Und ja, da können sie mir gerne das Gegenteil beweisen, aber das hat man letztes Jahr auch bei Arminia Bielefeld gedacht. Und klar, du hast völlig recht, natürlich, ich glaube, es gibt viele Fußballfans und Fußballtraditionalisten, vor allem auch die da vielleicht das ein oder andere Team austauschen würden, wenn man überlegt und schaut, wer sich da in der zweiten Liga alles rumtreibt. Aber wir reden um sportliche Verdienste und da ist Fürth auf jeden Fall absolut gerechtfertigt dabei. Ich glaube, es wird extrem schwer, die Klasse zu halten. Ich sehe Bochum dann noch ein Stück weit vorne aufgrund vieler Aspekte. Auch Bochum hat die Mannschaft gut zusammengehalten, hat auch gut natürlich im Rahmen der Möglichkeiten dann wieder neue Leute hinzugeholt, die, glaube ich, ganz gut passen, und hat auch vielleicht so ein bisschen diesen Vorteil, dass Schalke abgestiegen ist, dass so eine Aura einfach um die Stadt Bochum auch liegt. Ich glaube, es gibt wenige Fans in Fußball Deutschland, die so sehr auch wieder Bundesliga-Fußball herbeigesehnt haben, und sowas überträgt sich ja auch ganz, ganz schnell auf so kleine Mannschaften. Aber es wird spannend, denn Olli hat es eben gesagt, es gibt wirklich viele Abstiegskandidaten dieses Mal. Man muss ja nur die Namen Fürth, Bochum und Bielefeld lesen, dann denkt man sich eigentlich schon, oh, die letzten drei Plätze könnten belegt sein. Aber ich glaube, da haben auch die letzten Spielzeiten gezeigt, dass das ja zu kurz gedacht wäre.
Lass uns noch ein paar Kategorien durchgehen. Einfach nur kurze, knackige Antworten von euch. Fangen wir einfach mal an. Jonas, Überraschungsteam der Saison. Wen hättest du da so im Angebot? Wer könnte uns da überraschen?
Das ist die Frage, was man als Überraschungsteam der Saison dann nimmt. Wenn jetzt SC Freiburg 9. bis 11. wird, ist das noch eine Überraschung oder ist das dann schon wieder erwartet? Deswegen würde ich dann, anlehnt an dem, was ich gerade gesagt habe, sagen, VfL Bochum, die werden am Ende souverän 13. oder 14.
Olli.
Schön und schade zugleich, hatte ich mir auch so ein bisschen überlegt, dass Bochum da ein bisschen was zaubern könnte. Wäre aber langweilig, deswegen, für mich wäre es eine Überraschung, wenn Leverkusen tatsächlich wieder in die Champions League kommt. Und deswegen sage ich, Leverkusen überrascht mich in dieser Saison.
Welchen Youngster sollten wir in dieser Saison auf dem Zettel haben? Wir haben in der letzten Bravo-Sportausgabe auch viel geschrieben über Musiala, Wirtz, Bellingham. Moukoko zum Beispiel auch noch ein Name. Ja, junger Dortmunder Stürmer, der da in die Verlosung mit reinkommt. Olli, wer ist da der, den man am ehesten im Blick haben sollte, deiner Meinung nach?
Also ja, es gibt auch da wieder eine große, große Auswahl an jungen Spielern, die mit Sicherheit alle super talentiert sind. Ich werfe jetzt mal einen ganz neuen Namen in den Raum und sage Tanguy Nansou vom FC Bayern. Der war letzte Saison schon dabei, blutjung, kam aber da überhaupt nicht in Tritt, hatte eine richtig bittere Saison mit Verletzungen. Dann hat er sich da noch eine rote Karte abgeholt. Aber ich glaube, der Mann soll in der Planung von Nagelsmann eine große Rolle spielen. Und er hat eine ordentliche Veranlagung. Deswegen sage ich, schaut euch Nianzou vom FC Bayern an.
Wen schaut sich der Jonas an? Bestimmt ein Dortmunder, oder?
Ja, du hast ja jetzt gerade schon Bellingham und Moukoko erwähnt. Natürlich kann man da noch Daniel Malen dazu nehmen. Oder aber auch die beiden neuen Paris-Zugänge, wobei ich glaube, dass die im ersten Jahr noch nicht viel in der Bundesliga zu tun haben werden. Das sind jetzt alles die naheliegendsten. Und ich glaube, gerade auf den Schultern von Daniel Malen, da werden einige Hoffnungen ruhen, dass er die Dortmunder vorantreiben kann. Ja, wenn ich noch erwähnen würde, damit wir jetzt nicht nur bei den ganz Naheliegenden bleiben, ist Kölns neuer Abwehrchef Timo Hübers. Das ist kein kompletter Youngster, aber ich glaube, das ist ein guter Mann, um Bornau zu ersetzen und auch um die Abwehr zu stabilisieren. Da erwarte ich mir auch einiges von.
Ich mir auch.
Enttäuschung der Saison, Jonas. Letztes Jahr waren das, um vielleicht mal so einen Maßstab zu setzen, ich würde sagen, letztes Jahr waren Enttäuschungen Teams wie Gladbach, gern auch so Teams wie Werder Bremen. Ja, ich habe mich schon mit der Zweitliga angefreundet. Wie sieht es dieses Jahr aus? Wer könnte für dich ein Team sein, wo du sagst, viel Potenzial, aber könnte auch nach hinten losgehen?
Ja, das ist so eine Kategorie, da traut man sich kaum irgendwie eine Prognose abzugeben, weil am Ende der Saison spielt Gladbach gegen den Abstieg oder wer auch immer. Also das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Mögen bitte keinen Gladbach-Fan böse nehmen. Aber wenn du so fragst, würde ich sagen, es wird für Eintracht Frankfurt eine schwere Saison. Ich glaube jetzt nicht, dass sie gegen den Abstieg spielen, aber ich glaube auch nicht, dass sie um die Champions League oder Europa League spielen.
Bei mir sind es die Wölfe. Eingangs ja schon mal ein bisschen angesprochen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass Wolfsburg total abkackt, aber ich glaube, die Ansprüche sind mit der letzten Saison gestiegen in Wolfsburg. Und ich glaube, in dieser Saison wird man diesen nicht gerecht. Ich glaube, dass die Wölfe unter Van Bommel nicht mehr das ganz Große abrufen können und werden. Und deshalb wird es für Wolfsburg dann eine vielleicht etwas ernüchterndere Saison.
Für alle Kicktipp-Freunde noch das hier. Erster Trainerwechsel, Olli, wo vermuten wir den? Köln?
Nein. Nein, nein, bleiben wir beim VfL und auch hier bitte Wolfsburg-Fans, nimmt's mir nicht übel. Ich glaube aber, dass die Van Bommel-Wolfsburg-Liaison relativ schnell vorbei sein wird.
Was hat der Jonas eingeloggt bei Kicktipp?
Tatsächlich auch Marc Van Bommel, aber noch hat man ja bis Freitag Zeit, das zu ändern. Ich überlege tatsächlich noch, denn ich glaube auch, es kann sehr gut jemanden aus diesem Dreieck Van Bommel, Hütter, Glasner treffen. Derjenige, der einfach nicht zu dem Club vielleicht passt. Und bei Bo Svensson bin ich auch noch gespannt, ob das jemand ist, der wirklich ein Team über eine ganze Saison gut führen und hochhalten kann. Oder ob das dieser typische Trainereffekt war, dann am Ende der Saison Wechsel hat gefruchtet und dann hat man den Nichtabstieg verhindert. Da muss auch noch erst geliefert werden. Aber tendenziell bin ich eigentlich auch, wie Olli sagt, eher bei einem Team, was eigentlich um die internationalen Plätze kämpfen will. Denn die werfen einen Trainer einfach verhältnismäßig früher raus als ein Team wie Arminia Bielefeld oder Fürth oder Bochum.
Und damit wollen wir zu den Hörerfragen kommen. Damit schließen wir dann den Podcast ab. Das Beste kommt zum Schluss. Die Fragen, die ihr gestellt habt, wir haben es in der Story, haben wir es erwähnt, dass wir diesen Podcast hier aufzeichnen werden und haben euch gefragt, was sind eure Fragen zum Bundesliga-Start? Bravo-Sport, so findet ihr uns auf Instagram. Und Toni hat mitgemacht und hat uns gefragt, wer ist eigentlich euer Player to watch? Jetzt hatten wir vorhin schon die Youngster, Olli, allgemein irgendwie so ein Spieler, wo du sagst, ja, das wird jemand, guckt euch den genau an.
Also ganz ehrlich, das finde ich total schwierig, sich da jetzt einen aus 18 Mannschaften und keine Ahnung wie viel Spielern einen speziellen da rauszusuchen. ehrlich gesagt fällt mir da gerade gar keiner spontan ein. Es gibt so viele, die liefern können. Die Frage ist ja auch, Lewandowski letztes Jahr den Fabelrekord gemacht. Knüpft er daran an? War das ein Ausrutscher? Ist das jetzt neuer Standard? Spielt er wieder um 40 Tore mit? Was macht ein Haaland dahinter? Das sind jetzt die großen Namen, klar. Ich finde es total schwierig und oft hat man ja auch vor der Saison gar keinen Spieler so hart auf der Rechnung. Die ploppen dann aus dem Boden, da verletzt sich einer, er kriegt eine Chance und zack, haben wir einen neuen Star. Deswegen schwierige Frage, wo ich mich erstmal zurückhalten würde und den Ball ganz lässig dem Jonas rüberspiele.
Ja, man nennt da ja automatisch irgendwie die großen Spieler. Also wenn du nach Players to Watch fragst, dann kommt jetzt selten ein Name von Greuther Fürth direkt auf. Und ja, ich halte es da auch wie Olli und auch wenn es langweilig ist, Erling Haaland ist für mich einfach ein Player to watch. Natürlich hat den sowieso jeder auf dem Zettel, aber der Typ endlich wieder vor Zuschauern, wie geil ist das bitte? Man hat schon gesehen, wie er sich darauf freut und wenn sich die Zuschauer dann auch in Dortmund freuen, 30.000 sind am ersten Spieltag dabei, wenn das jetzt alles so erlaubt bleibt von den Inzidenzen her. Das wird wieder ein richtig, richtig schönes Gefühl, eine Symbiose zwischen Spieler und Zuschauer hoffentlich. Ansonsten bin ich sehr gespannt, heißt jetzt nicht Players to Watch im positiven Sinne, aber Players to Watch im Sinne von, werde ich genau beobachten, was Gvardiol und Simakan in der Leipziger Verteidigung machen, denn das ist das absolute Prunkstück gewesen, habt ihr vorhin auch schon gesagt, letztes Jahr Leipzig die beste Defensive gehabt und jetzt wird's total spannend, ob die vielleicht unter Jesse March den kompletten Spielstil ein bisschen umstellen, weil sie eben nicht mehr da so sich darauf verlassen können, dass sie Upamecano und Konaté haben, aber vielleicht werden die auch durchstarten und deswegen für mich absolute Players to Watch.
Wir halten dem Olli einfach mal zugute. Er natürlich als Chefredakteur der Bravo Sport muss sich natürlich ganz viele Spieler anschauen und kann sich dann selbstverständlich nicht auf einen festlegen. Insofern gebe ich grünes Licht für deine Antwort. Max hat uns gefragt, spielt Bayern in Gladbach oder zu Hause in München? Es wird tatsächlich in Gladbach gespielt, Max. Die Rückrunde startet dann in München. Matteo will wissen, wie viele Wechsel sind pro Spiel erlaubt? 5 sind das. Das sollte sich gerade Wolfsburg nochmal anschauen. Irgendwie ein Kommentar von euch. Was haltet ihr davon, dass die Zahl bei 5 bleibt? Hat das für euch irgendwas verändert? Glaubt ihr, das geht irgendwann wieder auf 3 oder haben wir uns jetzt so an diese 5 gewöhnt?
Ja, also soweit ich weiß, ist das immer noch eine Übergangslösung. Weiß jetzt nicht, ob es sogar bis Ende nächstes Jahr durchgezogen wird, weil dann ja noch die WM ist und ob es danach wieder umgestellt wird. Eine dauerhafte Lösung wird das, glaube ich, nicht sein. Finde das aber jetzt in der aktuellen Zeit in Ordnung mit 5 Wechseln. Also einen 6. finde ich dann schon zu viel, Herr van Bommel, das geht nicht. Aber mit 5 fährt man ganz gut. Es kommen dann oft so Phasen, wo das Spiel so ein bisschen rumholpert, weil dann auf einmal 10 neue Spieler da sind. Generell befürworte ich das aber in der aktuellen Phase.
Fanta hat uns geschrieben. Fanta 007, um genau zu sein. Welche Mannschaft hat eurer Meinung nach den besten Bundesliga-Kader, Jonas?
FC Bayern München.
Oliver.
Ja, was soll ich sagen? FC Bayern München.
Ich bin gespannt. Wir werden am Ende dieser Saison werden wir auch nochmal einen Rückblick-Podcast aufnehmen. Ich werde mir mal ein paar dieser User fragen. Ich werde mir die mal merken, weil ich glaube, es wird ganz spannend zu sehen sein, wie sich das vielleicht im Laufe der Saison entwickeln wird. Wir haben auch einen Powercheck gemacht in der letzten Bravo Sport. Da waren die Bayern dann auch auf Platz 1. Dahinter kamen dann, glaube ich, Leipzig und Dortmund. Ja, wer hat den besten Kader? Ist natürlich auch immer die Frage, für was? Ja, hat Freiburg den besten Kader, um in der Bundesliga zu bleiben? Hat keine Ahnung, Leipzig den besten Kader, um die Champions League zu erreichen, ist, glaube ich, auch ein bisschen Auslegungssache.
Was meinst du denn? Hältst du dagegen gegen die Bayern? Hast du ein anderes Team?
Ich würde rein aus rationaler Sicht, würde ich sagen, den besten Bundesliga-Kader, wenn man so an sich sieht, haben die Bayern.
Ja, das ist doch überraschend.
Bin ich in diesem Tenor leider mit dabei. Und die letzte Frage nehmen wir noch mit rein von Sverre Wulf. Er will wissen, wie viele Tore schießt Robert Lewandowski eigentlich diese Saison? Letztes Jahr Gerd Müller-Rekord übertroffen, jetzt 41 Mal dann genetzt. Das zu toppen, Olli, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das ist eigentlich so eine Saison, die spielst du nur einmal.
Ja. Also toppen wird er sie nicht. 30 Tore sind passt schon kein Problem mehr, aber da kommt es natürlich auch drauf an, spielt er immer, wie oft wird die Nagelsmann dann auch mal eine Pause geben, um anderen Spielern da den Vorzug zu lassen, da kommt es auf die personelle Situation an, aber insgesamt, wenn Levi ja, den Großteil der Bundesligaspiele macht, dann wird er am Ende auf jeden Fall die 30 wieder knacken. Ob es dann 31, 33 oder vielleicht 36 werden, keine Ahnung. Aber die 41, ich glaube, die stehen jetzt wirklich erstmal ein bisschen länger auf der Anzeige. Ja, mal gucken. Aber auch mal schauen. Vielleicht triezen sie sich mit Haaland, mit Silva. Vielleicht pushen die sich gegenseitig wieder durch die Stadien. Wer weiß. Wir werden sehen.
Jonas, irgendwelche Ergänzungen oder machen wir den Deckel drauf?
Also ich bin auch dabei, dass ich nicht glaube, dass er 41 Tore schießen wird. Und um am Ende jetzt auch nochmal was zu sagen, woran man uns dann messen kann am Ende der Saison oder mich. Ich glaube, dass Haaland mehr Tore als Lewandowski schießen wird. Aus dem Grund, dass Dortmund das Spiel viel mehr auf Erling Haaland auslegt, als Bayern das auf Lewandowski tut. Und skeptisch bin ich dagegen bei André Silva.
Wir sind gespannt und werden uns spätestens zum Ende der Saison hören. Vielleicht hören wir uns auch zur Mitte der Saison, vielleicht mal zwischendurch. Gucken wir mal, wie es bei uns denn so aussieht. Das wäre es aber gewesen. Wir sind heiß auf den Bundesliga-Start. Denkt dran, wenn ihr in einem Tippspiel seid, Tipps abzugeben. Vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht ändern sich eure Tipps auch, nachdem ihr diese Saisonvorschau nochmal gehört habt. Danke Olli, danke Jonas. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch was loszuwerden habt, dann ist jetzt der Moment.
Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Danke an Tobi, an Jonas und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, ich wünsche euch schon mal jetzt einen fantastischen Start in die neue Saison. Bleibt am Ball und bleibt sportlich. In diesem Sinne, macht's gut von meiner Seite.
Mehr kann ich dem auch nicht hinzufügen. Vielen Dank, Tobi, dass du uns mal wieder eingeladen hast. War schön mal in dieser Dreierrunde, das können wir gerne wiederholen. Ich hoffe, hat auch euch gefallen, liebe Bravo-Sportler und Sportlerinnen. Und ja, auch von mir guten Bundesliga-Start, freut euch drauf, Fanrückkehr und hoffentlich eine spannende Spielzeit.
Damit auch von mir Deckel drauf. Ihr wisst Bescheid, das Updates gibt es nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Spotify, iTunes und Co. Instagram abchecken, dies, das, Ananas lohnt sich ebenfalls. Und in diesem Sinne an die hunderten Zuhörer, viel, viel Spaß mit dem Bundesliga-Start. Bleibt am Ball, wir hören uns bis zum nächsten Update. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao.